Und ich lese aus Richter 6 die Verse 11 bis 16. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in dem Kelter, damit er ihn verberge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann alles dies widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Amen.
Falls ihr eine Bibel dabei habt, wir werden heute drei Kapitel anschauen, Richter 6 bis 8. Es war eine wirklich miserable Zeit. Es gab keinen König, so heißt es im Richter immer wieder, nicht mal einen Bundeskanzler. Und sonst war es allerdings ziemlich ähnlich zu heute. Die Wirtschaft lag am Boden, die Lage und die gesamte Stimmung im Volk war katastrophal. Das Einzige, was die Leute hatten, war eine Erinnerung an die gute alte Zeit, als Gott noch für sein Volk war. Und dann kommt dieser Engel und sagt zu Gideon hier im 12. Vers: Gott mit dir, du tapferer Krieger. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Das sagt er praktisch dem Gideon. Und der Gideon, der sagt, das ist reiner Hohn. Früher hat es vielleicht gestimmt, aber heute stimmt es nicht mehr. Wir sehen nichts davon. Was war das für eine Person, der Gideon? Der Gideon war ein Mensch, das heißt übrigens der Abhauende. Ich weiß nicht, ob er Holzfäller war oder was er gewesen ist. Aber der Gideon war ein Mensch, der denkbar ungeeignet war für das, was wir gerade eben schon gehört haben, für diesen Auftrag. Es war ein Mann, der sich ziemlich verlassen gefühlt hat, der sehr viel Zweifel gehabt hat. Wo sind denn nun all die Wundertaten des Herrn? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen. Es war jemand, der nicht nur Zweifel gehabt hat, sondern es war jemand, der von Minderwertigkeitskomplexen überwältigt war. Er sagt: Wir, unsere kleine Gruppe, wir sind nur so eine kleine Gruppe in dem Stamm Manasse, und meine Familie, wir sind die Kleinste darunter und ich bin der Jüngste in der ganzen Familie. Das macht doch alles keinen Sinn. 15. Vers. Und was wir nicht gehört haben, er sagt dann: Gib mir ein Zeichen, damit ich wirklich weiß, dass das stimmt, was du da sagst. Er war also nicht nur von Minderwertigkeitskomplexen besetzt, sondern er war auch noch ungläubig. Er hat gesagt: Ich brauche irgendetwas mit Hand und Fuß und nicht einfach so eine fromme Rede. Er war auch jemand, der extrem ängstlich gewesen ist und sehr, sehr vorsichtig. Da sehen wir einige Verse weiter im 27. Vers, wenn es darum geht, den Altar niederzureißen, der da war. Das hat er nicht am hellen Tag gemacht, sondern das hat er mitten in der Nacht gemacht, damit niemand ihn dabei beobachten konnte. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, wie es dann in den Kampf oder bevor es in den Kampf geht, können wir feststellen, dass er noch zusätzlich unheimlich unsicher gewesen ist. Er hat gesagt, ich brauche Beweise. Und er hat so, ich glaube, ein Schafsfell ist es gewesen, gehabt und hat gesagt, hat er zwei Beweise gewollt. Der eine war, Schafsfell trocken, alles rundherum nass. Das zweite war, Schafsfell nass und alles rundherum sich trocken. Einfach so auf Nummer sicher, damit man sich wirklich auf das verlassen kann. Aber obwohl der Gideon so gewesen ist, hat Gott die Lage offensichtlich vollkommen anders eingeschätzt. Er hat ihm mehr oder weniger gesagt, Gideon, prüfe, was möglich ist, wenn du und ich zusammenarbeiten. Prüfe, was möglich ist, wenn du und ich zusammenarbeiten. Und das ist mein erster Punkt heute. Nichts ist unmöglich, wenn du auf Gott hörst. Nichts ist unmöglich, wenn du auf Gott hörst. Viele reagieren ehrlich gesagt so, wie der Gideon reagiert hat. Die sagen, ja, wenn Gott wirklich da ist, wieso habe ich dann Probleme? Wieso gibt es all die Schwierigkeiten in meiner Familie oder bei diesem oder bei jenem, beim Arbeitsplatz oder sonst irgendetwas? Übrigens, wir sehen das gleich noch, die Antwort auf diese Frage, die war ziemlich offensichtlich. Aber Gott hat nicht angefangen, mit dem Gideon darüber zu diskutieren. Er hat ihn einfach zum Handeln aufgerufen. Er hat gesagt, geh hin in deiner Kraft. Das, was du hast, tu erst mal den ersten Schritt. Nun könnte ich anfangen und könnte darüber groß diskutieren. Das machen wir hier in Deutschland sehr gerne. Wir diskutieren ja über alles und die Theologen vor allen Dingen. Und die Theologen, die würden das wirklich, wie man so schön sagt, vertheologisieren. Die würden die Frage stellen, wie wirkt Gott denn? Wirkt er allein oder wirkt er mit dem Gideon oder durch den Gideon? Wie ist es denn eigentlich? Wie weit sind wir daran beteiligt? Ich kann auch sagen, naja, Theologe, lassen wir mal bleiben, aber wir können das vergeistlichen. Und das machen sehr viele in unseren Kreisen, die sagen, oh, alles ist Gnade. Ich kann nichts machen. Das wäre dem Gideon am liebsten gewesen, wenn er nichts hätte tun müssen und Gott alles gemacht hätte. Aber Gott hat de facto gesagt, keine Diskussion, handle. Wir packen das jetzt erstmal an. Das Einzige war, dass da ein kleines Problem geherrscht hat. Vers 25. In derselben Nacht erhielt Gideon vom Herrn den Auftrag, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, geh auf den Gipfel des Berges, reiß den Baalsaltar ein, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und hau den geweihten Pfahl daneben um. Bau an derselben Stelle aus aufeinandergeschichten Steinen einen Altar für mich. Und das ist eigentlich keine Frage, wie kann man Gott dienen, wenn man einen Götzen in seinem eigenen Garten stehen hat? Nun, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich einen Garten, sondern können sie auch keine Götzen drinstehen haben. Und selbst diejenigen, die einen Garten haben, werden wahrscheinlich keinen Götzen aufgestellt haben. Das machen wir heute nicht mehr, da sind wir viel besser an der Stelle. Aber was das eigentlich bedeutet, ist es, wo sind die Stellen, wo wir Kompromisse mit dem Widersacher Gottes geschlossen haben? Wo sind sozusagen die Stellen, wo der Teufel den Fuß in der Tür hat? Darum ging es hier. Der Altar war da für die kananitischen Fruchtbarkeitsgötter. Da sagen wir, ja, das glaubt ja kein Mensch heute. Seid ihr da so sicher, dass das kein Mensch glaubt? Gerade bei uns in Deutschland glauben sehr viele sehr viel Quatsch. Erst diese Woche habe ich irgendwo, ich weiß nicht, bei den Nachrichten jemand was gesagt oder was, dass sie jetzt ganz besonders, sie werden aussehen, wenn der Mond scheint, weil dann die Sachen besser wachsen. Das ist ein absoluter Unsinn. Es gibt kein Land, wo es so viele Anthroposophen gibt, und das ist reiner Unsinn, nichts mehr mit der Bibel zu tun hat, da bringt man irgendetwas mit rein. Worum es hier ging war, das wurde gemacht, um eine gute Ernte zu garantieren. Und wenn ihr da mal im Internet oder sonst euch erkundigt, dann werdet ihr feststellen, wie viele Leute, weiß ich was, alles versprechen, wenn man dieses oder jenes Zeug macht. Ist übrigens auch bei Medikamenten so, aber ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen. Und jeder hätte das ja eigentlich gern, wenn er so einen kleinen Trick wissen würde für den persönlichen Erfolg oder den beruflichen Erfolg. Und ich möchte die Frage stellen, wenn wir hier an den Gideon denken und bevor wir den verurteilen, was brauchst du für deine Sicherheit? Was hältst du für dein Glück oder für irgendetwas anderes für unverzichtbar, damit es wirklich hinhaut? Das Gute ist, der Gideon hat gehandelt, wie wir hier im 27. Vers lesen. Er hat sogar seine Familie dazu gebracht, dass sie Konsequenzen gezogen haben, dass sie nicht mehr auf dieser falschen Linie gewesen sind. Das Dorf hat es nicht so schnell mitgekriegt, dass da plötzlich der Altar weg war von diesem Baal. Und als sie rausbekommen haben, das ist der Gideon, wollten sie ihn den Kopf kürzer machen. Und es ist interessant, obwohl das der Garten von seinem Vater war, der hat offensichtlich dieses Ding aufgestellt, hat er plötzlich Mut bekommen. Er hat gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Ja, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann kann er doch für sich selber sorgen. Da braucht ihr das doch nicht machen. Darum geht es aber auch in unserem Leben, dass wir auf solche falschen Sicherheiten verzichten. Der Gideon hat das getan, aber dann kam so ein richtiger Härtetest. Ich nehme an, dass er das vorher nicht vermutet hat, sondern dass er es einfach gar nicht richtig durchgedacht hat. Der Text hier sagt, plötzlich kamen die Midianiter, und es waren nicht nur 5 Leute, das waren 135.000. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Gideon zu Gott gesagt hat, Herr, meinst du das wirklich ernst? Das ist auch ein bisschen viel. Aber da ist ein interessanter Vers hier, Vers 34. Da heißt es, da nahm der Geist Gottes von Gideon Besitz. Der Geist Gottes hat ihn ergriffen, er hat ihn umkleidet. Und aus dem Gideon wurde plötzlich ein Mann Gottes. Und nichts ist unmöglich, wenn Gott am Werk ist. Wie geschieht es? Das geschieht dadurch, dass wir die falschen Götter aufgeben. Das geschieht dadurch, dass wir die falschen Sicherheiten aufgeben und uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Das macht der Gideon hier. Das wird sichtbar übrigens einfach dadurch, dass der Gideon gehorsam gewesen ist. Er hat das erfahren, was später mal der Johannes und der Petrus so ausgedrückt haben in der Apostelgeschichte, als sie vor den Hohen Rat gestellt wurden und die gerne sie den Kopf kürzer gemacht haben. Das sagen die zwei, das haben wir zu bezeugen. in Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und durch uns bezeugt es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das hat der Gideon hier tatsächlich getan. Er hat Gott gehorcht und Gott hat durch seinen Geist durch ihn gewirkt. Hören und gehorchen öffnet die Tür zu Gottes Möglichkeiten. Das ist, was hier deutlich wird. Und das gilt nicht nur für den Gideon vor 3300 Jahren oder so, sondern das gilt auch für dich und für mich. Großartige Sache, nichts ist unmöglich, wenn du auf Gott hörst. Noch ein zweiter wichtiger Punkt. Nichts ist unmöglich, wenn du mit Gott handelst. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Satz missverstanden werden kann. Und deswegen möchte ich klar und deutlich sagen, es geht nicht darum, dass wir ein Handeln mit Gott abschließen und sagen, wenn du das machst, mache ich das und so weiter, sondern es geht darum, dass wir mit Gottes Handeln rechnen. Wenn wir die Geschichte hier so weiter verfolgen, dann stellen wir fest, obwohl es ja heißt, dass der Geist Gottes von dem Gideon Besitz ergriffen hat, war der Gideon weiterhin unheimlich vorsichtig. Da kommt jetzt die Geschichte mit den Schafsfällen und den Beweisen, die er unbedingt haben wollte. Im nächsten Kapitel wird deutlich, dass der im 10. Vers, dass der Gideon auf gut Deutsch gesagt die Hosen voll gehabt hat. Er war ziemlich ängstlich. Wenn du dich davor fürchtest, sagt Gott, dann geh vorher und hör dir an, was die Midianiter bei sich reden. Vorsichtig und angstvoll. Was es ganz einfach bedeutet ist, obwohl Gottes Geist auf dem Gideon ruhte, hat sich offensichtlich sein Temperament nicht verändert. Er war noch immer der Gideon, der eben auf Nummer sicher gehen wollte. Und dann kommt diese interessante Geschichte, wo Gideon die Leute von seinem Stamm zusammenruft, auch den anderen Israeliten Bescheid gibt, dass sie doch helfen sollen gegen die Midianiter. Niemand kommt oder fast niemand kommt. Und dann passiert was ganz Seltsames. Also nochmal zur Erinnerung, 135.000 Midianiter und 32.000 von Manasse standen da und sollten gegeneinander kämpfen. Und Gott sagt übrigens, Gideon, vielleicht solltest du den Leuten sagen, dass diejenigen, die Angst haben, nach Hause gehen sollen. Natürlich gewinnt man auf der Weise keine Kriege, aber der Gideon hat gesagt, naja, wenn Gott das sagt, dann mache ich das eben. Von den 32.000 sind 22.000 verschwunden. Waren also noch 10.000 gegen 135.000. Und dann sagt Gott, guck mal da unten im Tal, da ist so ein Teich. Und ihr seid ein bisschen durstig, da könnt ihr euch was zum Trinken holen, aber passt genau auf, wie die Leute trinken. Das ist diese komische Geschichte, wo die einen sich einfach niederknien und so wie Hunde das auflecken und die anderen, die knien sich hin, um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen sich das Wasser in die Hand und gucken immer, ob die Midianiter schon kommen. Und Gott sagt, die 10.000, die so vorsichtig gewesen sind, die schickst du auch noch nach Hause. Es waren noch 300 übrig. 300 steht übrigens nicht da, dass die 300 alles große Krieger waren und nicht Angst gehabt haben. Aber ich habe den starken Eindruck, diese 300, die haben Gott mehr gefürchtet als ihre eigene Angst. Das heißt, anders ausgedrückt, diese 300 haben mit Gott gerechnet. Wieso benutzt Gott so eine seltsame Methode? Ich nehme sehr stark an, Gott hat deswegen so eine seltsame Methode benutzt, um den Leuten deutlich zu machen, dieses Problem wird nur gelöst durch ein Wunder. Das ist nur möglich, wenn Gott in seiner Kraft eingreift. Das kann nur geschehen, wenn ihr euch ganz Gott zur Verfügung stellt. Denn nur er kann retten. Allgemein gesagt, in 14 Tagen, hast du gesagt, haben wir Gemeindejahresversammlung. Ich bin nicht Mitglied des Vorstands, von daher weiß ich nicht, was der Vorstand miteinander besprochen hat, was sie auf der Gemeindeversammlung, Jahresversammlung sagen würden. Von daher, das ist jetzt keine Kritik, was ich sage, aber ein Hinweis, der direkt aus diesem Text hier kommt. Wie planen wir? Wie planen wir die Arbeit im nächsten Jahr? Planen wir das so, dass wir es nur mit Gottes Intervention schaffen? Planen wir das so, dass wir es nur hinbekommen, wenn Gott eingreift? Das ist es übrigens, was Glaube bedeutet. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel, im 1. Vers heißt es, Glaube ist, damit zu rechnen, was wir nicht sehen können. Einige von euch sind schon ein paar Jahre hier mit dabei und können sich vielleicht noch daran erinnern, als wir dieses Haus hier bekommen haben. Ich bin damals nicht regelmäßig hergekommen, von da habe ich das nur von außen mitbekommen, aber ich weiß, das war nicht so eine ganz einfache Sache. Denn es ist ja so, auch wenn die Post uns das nicht zu einem Superpreis verkauft hat, war es trotzdem hoch genug, dass keiner von uns es je geschafft hätte. Ich weiß auch noch, was der Kirchenbezirk dazu gesagt hat. Als der Gemeindevorstand gesagt hat, wir wollen das Haus kaufen, helft ihr uns dabei? Die haben gesagt, nein. Ich gehöre nicht zum Bezirkskirchenrat, von daher kann ich das nicht sagen. Aber ich nehme sehr stark an, dass sie sich im Bezirkskirchenrat gesagt haben, die spinnen. Das ist so eine kleine Gemeinde und dann wollen sie so ein Riesengebäude kaufen. Wenn wir denen das Geld dafür geben, was sie wahrscheinlich nicht gehabt haben, aber wenn wir das machen, das kriegt man nie zurück. Ich weiß nicht, ob die Diskussion so gelaufen ist. Aber der Punkt war, die Gemeinde stand da und hat allein entscheiden müssen. Und ich bin froh, dass die Gemeinde Leute hat, wie den Manfred Dannewitz und den Willi Kessler. Denn ich kann euch sagen, 99% unserer Gemeinden in Deutschland hätten das nicht riskiert. Aber der Punkt ist, Glaube bedeutet, dass wir mit Dingen rechnen, die wir nicht sehen. Braucht keine Angst haben, ich bin mir ziemlich sicher, es geht in der Jahresversammlung nicht darum, ein neues Gebäude zu kaufen. Ich habe das nur als ein Beispiel gebraucht, um deutlich zu machen, Gott wirkt auch heute noch. Und er handelt durch uns. Dass irgendjemand da ist, der sagt, jawohl, wir machen das im Vertrauen auf Gott. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Wo erwartet Gott von dir, dass du im Vertrauen auf ihn handelst? Wo erwartet Gott von dir, dass du im Vertrauen auf ihn handelst? Ich kenne deine persönliche Situation nicht. Vielleicht geht es dir, wie es manchen Leuten geht, dass sie finanzielle Schwierigkeiten haben Und wenn sie zu einer Gemeinde gehören, wie der unseren, sich die Frage stellen, kann ich es mir überhaupt leisten, noch den Zehnten zu bezahlen? Meine persönliche Antwort darauf, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich davon überzeugt bin, ist, gerade in solchen Situationen kann ich es mir nicht leisten, den Zehnten zu bezahlen, sondern ich werde alles tun, damit Gott das bekommt, was ihm gehört. Es sind viele Leute, die sich die Frage stellten, kann ich mir das leisten, meiner Familie zumuten, dass ich in die Mission gehe oder dass ich eine Ausbildung übernehme, wie der Alexander das gemacht hat in all den Jahren. Der sitzt immer sehr fröhlich und nett da, aber hat sich auch nicht bei mir beklagt, nicht, dass jetzt meint, ich würde da irgendwas erzählen. Aber ich bin mir sicher, das war nicht immer einfach. Weder finanziell noch sonst. Eine Gemeindearbeit und noch die ganze Ausbildung mit dazu und dann noch solche schlimmen Lehrer wie mich dazu. Oder vielleicht stehst du vor einer neuen beruflichen Herausforderung, familiären Herausforderung und du musst irgendwie den ersten Schritt wagen. Gottes Zusage ist, dass er handelt, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir zu seiner Ehre handeln. Das ist das Großartige daran. Was ist möglich, wenn Gott und wir zusammenarbeiten? Nichts ist unmöglich dann, sondern alles ist möglich. Ich könnte jetzt eine ganze Menge von Bibelstellen zitieren aus dem Neuen Testament, wo immer wieder dieser Satz steht. Nichts ist unmöglich. Vielleicht die bekannteste davon ist die Geschichte von der Maria. Als der Engel zu ihr kam und gesagt hat, dass er einen Sohn bekommen wird, ohne dass ein Mann da ist, beziehungsweise zumindest ohne dass irgendwie Geschlechtsverkehr gewesen ist, dass Gott eingreift. Und sie waren, obwohl sie jung war, war sie nicht so dumm zu wissen, dass es nicht funktioniert. Sie hat gesagt, wie soll das bloß passieren? Wisst ihr noch, was der Engel drauf gesagt hat? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts ist unmöglich bei Gott. Und noch ein drittes. Nichts ist unmöglich, wenn du dich an Gott hältst. Nichts ist unmöglich, wenn du dich an Gott hältst. Vor Jahren habe ich einen Arzt kennengelernt, einen Brasilianer. Wir hatten Sitzungen über praktische Arbeit in der Kirche. Und der war ziemlich mobil, der Arzt. Und ich hatte dann die Chance, weiß nicht mehr wie viel später, nach Rio de Janeiro zu gehen. Er war von Rio. Wir hatten dort eine Sitzung und dann habe ich ihn besucht. Und dann hat er mir ein Stück Land gezeigt und hat gesagt, hier werde ich ein Hospital hinbauen. Das Land war ganz in der Nähe von den Favelas, also diesen Slums in Rio, wo die ganzen Armen und Ärmsten wohnen. Und er wollte diesen Leuten dort dienen. Aber er hatte kein Geld. Ich kann dir jetzt nicht das Ende der Geschichte erzählen, weil ich nicht nachgefragt habe. Aber ich weiß noch heute, was er damals gesagt hat. Er hat mir seinen Wahlspruch wiedergegeben. Und dieser Wahlspruch war, Gott und ich haben die Mehrheit. Gott und ich haben die Mehrheit. Mit Gott bin ich immer Sieger. Anders ausgedrückt, nichts ist unmöglich, wenn du dich an Gott hältst. Das stimmt tatsächlich. Das wird hier in dem Leben von dem Gideon deutlich. Wie gesagt, er war immer noch ziemlich verängstigt. Und dann schickt Gott ihn runter zu dem Lager der Midianiter. Und da hört er, wie zwei Leute miteinander sprechen. Das ist in Kapitel 7, Abvers 13. Und der eine sagt zum anderen: Stell dir vor, ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager rollte. Es stieß in unser Zelt, warf es um und kehrte das Unterste zu Oberst. Sein Kamerad antwortete: Das kann nur eine Bedeutung haben. Der Israelit Gideon wird uns besiegen. Gott hat uns und unser Lager in seine Gewalt gegeben. Das heißt, diese ungläubigen Armee, die gegen die Israeliten kämpfte, hat praktisch den Gideon mit einer Vision versorgt. Vision für den Sieg. Können sehen, wie Gott handelt. Das sagt Gott hier auch sehr deutlich zu ihm im 21. Vers. Da stehen sie nur da, jeder in der linken Hand, die Fackel in der rechten Hand, ein Horn, und sie riefen auf zum Kampf für den Herrn und für Gideon. Die haben nie gekämpft. Die sind nur da gestanden, haben Krach gemacht und gerufen. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo das im Alten Testament geschieht. Es gibt noch eine andere Stelle, die sehr ähnlich ist, in 2. Chronik. Das ist von dem König Josaphat. Kapitel 20 ist das, glaube ich, wenn ihr das euch nachlesen wollt. Da heißt es: Steht nur hin und seht, was der Herr tun wird, wie er den Sieg schenkt. Das Tolle ist, der Gideon brauchte keinen Mut. Er brauchte keinen Mut, um auf Gott zu vertrauen, sondern das wurde ihm praktisch von Gott geschenkt. Ich wurde dabei erinnert an einen Mann, der uns ein bisschen besser bekannt ist, nämlich den Apostel Paulus. Er erzählt im 2. Korintherbrief, was für Probleme er hat, gesundheitliche Probleme. Er sagt: Ich habe immer wieder Gott gebeten, dass er mir das abnimmt. Aber er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt für dich. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und das steht Kapitel 12, Vers 9. Und im 10. Vers führt der Paulus das weiter und sagt: Deswegen bin ich jetzt, das ist jetzt meine Übersetzung, begeistert über meine Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was das sagt, ist, dass diese Aussage, dass Gott den Sieg erringt durch uns, dass das für ganz gewöhnliche Menschen da ist. Dass es für Leute da ist, die ängstlich sind, so wie der Gideon. Für Leute, die so übervorsichtig sind. Für jeden ist es da. Aber bevor wir das abschließen, möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Es werden hier nämlich auch zwei Gefahren angesprochen. Die erste Gefahr steht in Kapitel 8, Vers 1. Die Männer von Ephraim sagten zu Gideon: Warum hast du uns nicht gerufen, als du in den Kampf gegen die Midianiter gezogen bist? Das hättest du uns nicht antun dürfen. Das war ein dummes Geschwätz, sorry. Denn er hat überall Leute hingeschickt, dass sie kommen und helfen sollen. Aber die erste Gefahr ist die: Wir müssen immer mit Meckerei rechnen, auch in der Gemeinde. Auch wenn wir zum Volk Gottes gehören, müssen wir mit Meckerei rechnen. Und es kommt meistens von den Leuten, die zu faul und zu feig sind. Sorry, ich hoffe, niemand fühlt sich so direkt angesprochen. Das Großartige hier ist, der Gideon bestand nicht auf seiner eigenen Ehre. Er hat gesagt: Das, was ihr gemacht habt, das stellt alles in den Schatten von dem, was ich getan habe. Vers 3. Wo Gott im Zentrum ist, da ist es uns möglich, auch wenn Leute meckern, eine gnädige Antwort zu geben. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, aber Gott kann es dabei helfen. Das ist die erste Gefahr. Und dann ist da noch eine zweite Gefahr, die wird im 27. Vers angesprochen. Da sagen die Leute, eigentlich Gideon, solltest du unser König werden? Und der Gideon sagt, um alles in der Welt, das würde gerade noch fehlen. Wahrscheinlich hat er in Klammern gedacht, mit solchen Leuten da König sein, das ist schlimmer als alles, was ich bisher gehabt habe. Und dann sagt er, sie sollen ihm was von dem Gold geben, das sie da gesammelt haben, hinterher. Und es heißt in Vers 27, Gideon machte daraus ein Gottesbild und stellte es in seiner Heimatstadt Ophra auf. Als alle Israeliten kamen dorthin, beteten das Bild an und trieben Götzendienst. Was für ein trauriges Ende. Ein richtig schöner, frommer Abweg. Ein Heldendenkmal, vor dem er niederfallen kann. Übrigens, im Richterbuch, oder ist es in Samuel, könnte es Samuel sein, gibt es noch eine Stelle, wo sowas auch passiert. Da wird ein Sieg gefeiert gegen die Feinde Gottes. Und dann stellen sie ein Kennzeichen auf oder einen Pfahl und nennen das Eben-Ezer. Das heißt auf Deutsch, bis hierher hat der Herr geholfen. Das ist richtig, das ist gut. Natürlich dürfen wir dankbar sein für das, was gut, was Gott tut. Aber es besteht eine große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass wir uns auf das vergangene Wirken Gottes konzentrieren, statt auf Gottes Zukunft. Und das wurde hier getan. Dass wir uns Geschichten erzählen über unsere eigene Leistung, statt dass wir Gott loben und dass wir ihm danken. Das Ziel muss immer die Ehre Gottes sein und dass Menschen für Jesus Christus gewonnen werden. Im 1. Korintherbrief sagt der Paulus das so, geht es um ein anderes Problem da, geht es um was man essen darf und was nicht. Er sagt, wenn er esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Lebt so, dass ihr für keinen ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich. Ich versuche stets, allen Menschen entgegenzukommen. Ich denke nicht an meinen eigenen Vorteil, sondern an den Vorteil aller, damit sie gerettet werden. Ich möchte zusammenfassen, auch für dich ist nichts unmöglich, wenn du auf Gott hörst. Auch für dich ist nichts unmöglich, wenn du unterstützt durch ihn handelst und mit ihm rechnest. Auch für dich ist nichts unmöglich, wenn du dich an ihn hältst, wenn du seinen Geist durch dich wirken lässt. Und ich wünsche mir das, dass Gott uns das als Gemeinde schenkt und dass er das jedem Einzelnen von uns persönlich gibt. Wollen wir miteinander beten. Herr, wir danken dir dafür, dass es wirklich nicht auf uns ankommt, sondern dass du alles in der Hand hast. Wir danken dir dafür, dass dir nichts unmöglich ist, aber dass auch wir damit rechnen und leben können, wenn wir uns an dich halten, wenn wir mit dir gehen, mit dir rechnen und wenn wir mit dir handeln. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns gehst und dass du uns hilfst, wirklich so voranzugehen, dass dein Name geehrt wird. Wir preisen dich dafür. Amen.